Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wir leben in einer Welt, in der medizinisch möglich ist, was zu Zeiten unserer Groß- oder Urgroßeltern noch absolut nach Science-Fiction klang. Organtransplantationen sind mittlerweile Standardtherapien, wir drucken Ersatzgelenke auf dem 3D-Printer aus. Ehemals tödliche Krankheiten, wie etwa die HIV-Infektion, haben wir nahezu sicher im Griff. Ja, hierzulande jedenfalls, wo wir Zugriff auf die entsprechenden Medikamente haben. Es gibt aber medizinische Bereiche, da haben sich die Erwartungen der Generation vor uns als falsch herausgestellt. Da sind wir eben nicht so weit, wie wir dachten. Katrin Ohlendorf ist am Mikrofon. Willkommen im Hörsaal.
Der Optimismus wurde so groß, dass es in der Tat Politiker, auch Wissenschaftler gab, die glaubten, Infektionen würden in der Zukunft keine Rolle mehr spielen. Im Gegenteil, es sind ungefähr 12% der Todesfälle weltweit.
EHEC. 10 Patienten sind mittlerweile in Deutschland an dem aggressiven Darmkeim gestorben und immer mehr
stecken. Die sogenannte Schweinegrippe breitet sich durch die Reisezeit weiter aus, auch in Deutschland.
Anfang der Woche rief die Weltgesundheitsorganisation den globalen Gesundheitsnotstand aus, aus Sorge um die Ausbreitung des Zika-Virus in Lateinamerika.
Es gibt eine ganze Reihe von neuen Erregern. Es gibt auch eine Reihe von Infektionserregern, die sich ändern. Es ist ein Naturgesetz, dass auf jedes neue Antibiotikum sehr schnell danach auch Resistenzen zu erwarten sind. Was können wir tun? Was gibt es für neue Möglichkeiten?
Ja, trotz des irren medizinischen Fortschritts im letzten Jahrhundert stellen Infektionen nach wie vor eine riesige Herausforderung für uns dar, vor allem für Menschen in ärmeren Regionen der Welt. Aktuell sehen wir das ja gerade auch am Beispiel des Zika-Virus. Ich persönlich neige ja nicht gerade zu Alarmismus und ich finde es nicht überraschend und ehrlich gesagt auch nicht mal wirklich wünschenswert, dass wir Menschen alles im Griff haben. Und trotzdem beschleicht mich ein ungutes Gefühl, wenn ich höre, dass sich Zika jetzt auch auf dem amerikanischen Festland ausbreitet. Und warum breiten sich Infektionen trotz hoher Hygienestandards, trotz neuer Impfstoffe und Antibiotika weiter aus? Dieser Frage geht heute der Mikrobiologe Jörg Hacker in seinem Vortrag Infektionen und Gesellschaft nach. Wir lernen gleich etwas über die Geschichte der Infektionskrankheiten und ihrer Bekämpfung, über die neuen Herausforderungen der letzten Jahre und darüber, was in der Forschung, aber auch was in der Politik passieren müsste, um Infektionskrankheiten besser zu kontrollieren. Jörg Hacker leitete bis 2008 als Professor für Mikrobiologie das Institut für molekulare Infektionsbiologie der Uni Würzburg. Dann war er 2 Jahre lang Präsident des Robert-Koch-Instituts, was euch bekannt sein dürfte. Und seit 2010 ist er Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. In seinem Vortrag gibt er deshalb auch Einblicke, wie die Wissenschaftsakademien sich am politischen Umgang mit der Herausforderung durch Infektionskrankheiten beteiligen. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 27. Juni 2016 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Jörg Hacker.
Infektionen sind sicher prädestiniert, einmal ein Forschungsgegenstand zu sein, der sehr wichtig ist, der sehr große Bedeutung hat. Andererseits sind Infektionen eben auch stark verbunden mit menschlichem Handeln, mit politischem Handeln. Und vor 200 Jahren gab es beispielsweise eine Seuchenpolizei, die extra eingerichtet wurde, um entsprechend agieren zu können bei Infektionskrankheiten. Es gibt also ein enges Verhältnis zwischen Infektionen und Gesellschaft und Politik. Ich möchte versuchen, im ersten Teil meines Vortrages auch so ein bisschen in die Geschichte zu gehen und Infektionen darzustellen, wie sie im Laufe der Geschichte auch sich entwickelt haben. Ich möchte dann etwas über Wissenschaft, über Herausforderungen, die die Infektionsforscher begegnen, sagen. Und zum Schluss vielleicht gerade diesen Aspekt Gesellschaft, Politik etwas in den Blick zu nehmen, weil wir gemeinsam mit der Bayerischen Akademie und den anderen Unionsakademien uns auch bemühen, die Politik, die Öffentlichkeit zu beraten in bestimmten Fällen. Und Infektionen sind da gut geeignet, als ein Beispiel genannt zu werden. Vielleicht zunächst also Infektionen in Vergangenheit und Gegenwart. Infektionen haben schon immer die Fantasie der Menschen bewegt. Das kann man nachlesen in alten Quellen. Das kann man finden in der darstellenden Kunst. Es gibt unzählige solcher Bilder, die die Pest beispielsweise darstellen als eine Heimsuchung, die gerade im Mittelalter Deutschland und Europa ja entvölkert hat im 14. Jahrhundert. Infektionen sind auch immer wieder, werden auch immer wieder aufgenommen von Literaten. Das Werk Thomas Manns ist im Grunde nicht zu verstehen ohne die Kenntnis, Basiskenntnis von Infektionen, Infektionskrankheiten. Es ist im Grunde so, dass seine großen Romane und Erzählungen sehr häufig mit Infektionen zu tun haben, wo Infektionen eine Rolle spielt. Wenn Sie an Tod in Venedig denken, die Cholera beispielsweise oder Zauberberg, Tuberkulose. Und auch in den Buddenbrooks spielt das eine Rolle. Also es ist so, dass die Kunst sehr stark auch inspiriert wurde, immer wieder von Infektionen und Infektionskrankheiten. Es nimmt nicht Wunder, dass das so ist, weil im Grunde bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wir aus der Wissenschaft heraus relativ wenig wussten, wie Infektionen entstehen, wie sie sich ausbreiten. Man wusste schon, dass es etwas zu tun hat mit Übertragung von bestimmten Agenzien, aber es war im Grunde unklar, welche Agenzien, wie die Abläufe sind. Und es waren dann eine Reihe von bedeutenden Wissenschaftlern, auch Wissenschaftlerinnen, die in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, etwas Licht in dieses Dunkel brachten. Und ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. Zunächst Robert Koch als ehemaliger Leiter des Robert-Koch-Institutes natürlich, aber er ist sicherlich einer, der gerade im deutschen Bereich, im deutschen Sprachraum ganz wichtig war. Er hat letztlich, war derjenige, der als erster formulieren konnte, dass es bestimmte sogenannte pathogene Agenzien gab, die übertragbar sind von einer Person auf eine andere und dass diese Agenzien Krankheiten auslösen. Er hat dieses Wissen zusammengestellt unter dem Motto der sogenannten Kochschen Postulate. Das bedeutet, dass man aus Versuchstieren Infektionserreger heraus isolieren kann und dann diese Versuchstiere neu infizieren kann und dass dieselben Erreger auch aus klinischem Material bei Menschen isolierbar sein sollten. Also das ist sozusagen heute immer noch diese Trias, die wir sehr häufig auch heute noch anwenden. Robert Koch als einer der großen Vertreter, der auch die krankmachenden Wirkungen von Infektionserregern beschrieben hat, der letztlich auch der Erste war, der in Reinkultur Anthraxbazillen und Cholera-Bazillen und Tuberkulose-Erreger darstellen konnte. In München, aber nicht nur in München, spielt natürlich Max von Pettenkofer eine Rolle, ein wichtiges Institut an der Münchner Universität, nach ihm benannt. Er war, wenn man so will, Gegenspieler von Robert Koch, hat an dieses Prinzip der pathogenen Agenzien nicht so geglaubt wie andere, hat auch eine Zeit lang sicherlich diese pathogenen Agenzien unterschätzt, hat aber trotzdem sehr viel richtig gemacht, indem er auch wusste, dass Erreger übertragbar sind und hat durch seine hygienischen Maßnahmen, Kanalisation beispielsweise, sehr viel dazu beigetragen, dass sich Infektionserreger nicht weiter ausgebreitet haben. Also eine sehr wichtige Person aus der Geschichte der Mikrobiologie. Dann ist es, wenn man über den Rhein guckt, Louis Pasteur, der hier zu nennen wäre, als eine wichtige Person, Pasteur-Institut, Schwester-Institut zum Robert-Koch-Institut. Und Pasteur war selbst kein Mediziner, Naturwissenschaftler. Und er hat im Grunde das Prinzip der Impfungen so weit verfolgt, dass er erste Impfstoffe entwickeln konnte. Und zwar hat er Erreger verwendet, die abgeschwächt waren, im Labor beispielsweise, und hat diese Erreger, hat sie als attenuierte Erreger bezeichnet, verwendet, um durch diese Abschwächung dann Bakterien oder auch Viren zu bekommen, die einen Schutz aufbauen im Patienten oder in Versuchstieren zunächst, ohne dass es zu Krankheitssymptomen oder nur zu milden Krankheitssymptomen kommt. Koch und Pasteur waren lange Zeit Konkurrenten, sehr starke Konkurrenten. Es ist gerade ein schönes Buch erschienen vom ehemaligen Direktor des Pasteur-Instituts, Maxim Schwarz, der diese Konkurrenz sehr an von Quellen sehr gut herausgearbeitet hat. Und ich möchte vielleicht eine vierte Person nennen, Ich versuche da so ein bisschen eben die Prinzipien auch deutlich zu machen, die sich im 19. Jahrhundert dann eingestellt haben. Und das war Paul Ehrlich, der als erster fündig wurde, mit Hilfe von Chemikalien, mit Hilfe von neuen Verbindungen, Infektionen zu unterdrücken, auch andere Krankheiten zu behandeln. Er hat diese Zauberkügelchen oder Magic Bullets, wie er sie genannt hat, verwendet. Das waren unterschiedliche Verbindungen, Quecksilber beispielsweise. Das Salvarsan war im Grunde das erste Antibiotikum, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Paul Ehrlich, ein Schüler Robert Kochs, der dann nach Frankfurt ging und dort seine Forschung gemacht hat und der im Grunde als Begründer der Chemotherapie zu sehen ist. Also einmal die Beobachtung in der Klinik, Robert Koch, sehr wichtig in der damaligen Zeit, Hygiene sehr wichtig, Impfungen und Chemotherapie. Und daraus aufbauend gab es wirkliche Erfolge im Hinblick auf den Kampf gegen Infektionskrankheiten. Hier sind einmal nur einige Daten zusammengestellt, das kann man auch für andere Infektionskrankheiten machen, im Hinblick auf die Tuberkulose. Und man sieht sehr gut, wie hier die Kurven abfallen. Und das hat etwas zu tun mit der Möglichkeit zu behandeln, auch mit der Möglichkeit, eine Diagnostik zu betreiben. Und im Grunde waren das große Erfolge zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf Infektionskrankheiten und Infektionserreger. Der Optimismus wurde langsam so groß, dass es in der Tat Politiker, auch Wissenschaftler gab, die glaubten, Infektionen würden in der Zukunft keine Rolle mehr spielen. Hier der US-amerikanische Chef, Gesundheitsadministrator, der geschrieben hat, Time has come to close the book of infectious diseases. Er glaubte, dass man mit diesen Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, also insbesondere Impfungen, Hygiene, Antiinfektiva, Antibiotika, dass man hier den Infektionskrankheiten Herr werden könnte und hat gleichzeitig geglaubt, dass chronische Erkrankungen im Grunde solche Krankheiten sich manifestieren würden, was auch stimmt. Aber was nicht stimmt, ist, dass Infektionskrankheiten keine Rolle mehr spielen. Sondern im Gegenteil, es sind ungefähr 12% der Todesfälle weltweit. Es gibt Daten, die allerdings schwer zu erheben sind, aber die Weltgesundheitsorganisation macht das jedes Jahr und es ist so, dass diese Infektionskrankheiten eine ganze Reihe von unterschiedlichen Krankheiten darstellen. Ich habe mal hier so ein Tortendiagramm gemacht, die Daten sind aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und es ist so, dass Atemwegserkrankungen, wenn man global das sieht, die Nummer eins sind. Durchfallserkrankungen spielen nach wie vor eine große Rolle, gerade in Afrika, gerade bei Kindern und jungen Menschen, wobei da auch erste Erfolge zu verzeichnen sind. HIV/AIDS ist nach wie vor ein Problem, vor allen Dingen, wenn es gemeinsam mit Tuberkulose auftritt. Durch die Abwehrschwächung, durch den Virus kann es dann zu einer Ausbreitung von Tuberkulose kommen, die latent angelegt sein kann. Hepatitis spielt eine Rolle und Papillomaviren spielen eine Rolle. Hier muss ich vielleicht darauf hinweisen, dass das im Grunde ein neues Prinzip ist, was vor einigen Jahren erst entdeckt worden ist von Harald Zuhausen unter anderem, der den Nobelpreis 2009 bekommen hat, indem er zeigen konnte, dass Krebserkrankungen auch durch Viren verursacht werden können und dass man gegen diese Viren immunisieren kann, also impfen kann. Aber nach wie vor sind es eine Reihe von mehreren hunderttausend Todesfälle weltweit. Also es gibt eine Reihe von Infektionskrankheiten und die Weltgesundheitsorganisation schreibt jedes Jahr so einen Bericht, ein Grünbuch, wie das heißt. Und ich habe mal einige dieser neuen Erreger zusammengetragen, einfach um Ihnen das Spektrum etwas zu verdeutlichen. Sie hatten Zika-Viren ja schon erwähnt, aber es gibt eine Reihe von anderen Infektionserregern, die relativ neu sind oder die sich neu weiterentwickelt haben. Ebola-Viren beispielsweise kennen wir seit 1976, auch die Legionärskrankheit, eine sehr interessante Atemwegsinfektion, die 1977 das erste Mal beschrieben wurde. Dann in den 80er Jahren sind die ersten multiresistenten Keime aufgetreten, die gegen Antibiotika resistent waren und nicht nur gegen eine Substanz, sondern gegen zwei oder drei Substanzen. Auf dieses Thema würde ich später dann noch einmal eingehen. HIV ist noch gar nicht so lange, seit 1983. Prionen, das sind Eiweiße, die selbst sich nicht vermehren können, die aber andere Eiweiße dazu bringen können, eine Fehlfaltung herbeizuführen und die auch übertragbar sind. Sind keine klassischen Infektionserreger, aber sind auch übertragbare Agenzien. Das SARS-Virus, aus meiner Sicht war das vielleicht die schwierigste Phase, als dieses Virus auftauchte vor 13 Jahren und es schwierig war, das einzugrenzen. Es gab keine Therapie, auch keine Impfung und das ist im Grunde durch Separation passiert und auch durch kluges Handeln der Behörden in der damaligen Zeit. Die neue Grippe oder sogenannte Schweinegrippe, verwandt übrigens mit der spanischen Grippe, aber weniger aggressiv, weniger stark, hat uns 2009 beschäftigt. EHEC-Bakterien, MERS, das neue Vogelgruppe-Virus und zu erinnern wäre, darauf werde ich gleich noch etwas näher eingehen, die Ebola-Viren, die 2014-15 wichtig waren und immer noch sind, vor allen Dingen in Afrika, und dann das Zika-Virus, auf das schon hingewiesen wurde. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Erregern, neue Erreger, die auf den Menschen übertragbar sind oder auch auf Nutztiere übertragbar sind. Es gibt aber auch eine Reihe von Infektionserregern, die sich ändern, die ihre Gestalt, die ihr Genom ändern. Und das kann die Ursache sein dafür, dass sie sozusagen in neuem Gewand auftauchen. Das ist der Fall oder kann der Fall sein bei Viren beispielsweise, aber auch bei den multiresistenten Erregern. Also mit diesen beiden Prozessen haben wir es zu tun. Ich möchte vielleicht etwas näher eingehen auf diese beiden letzten in den letzten Monaten und Jahren so wichtigen Viruserkrankungen, Ebola auf der einen Seite und dann Zika. Bei dem Ebola-Virus handelt es sich in der Tat um ein Virus, was sehr aggressiv ist, was oft, wenn es auf den Menschen übertragen wird, dann häufig tödlich wirkt. Deshalb hat es gerade auch in der Presse ja sehr häufig zu Darstellungen geführt im Hinblick auf dieses Virus und was man tun kann. Das Virus selbst, ein bisschen unklar immer noch, wo die Quelle sitzt. Es könnte sein, dass das Flugvögel sind. Es könnte auch sein, dass es Affen sind, die dann das Virus übertragen. Es ist so, dass es übertragen werden kann auf den Menschen. Es gibt unterschiedliche Formen dieses Virus und es ist in unterschiedlichen geografischen Regionen zu Hause. Das Ebola-Virus war vor allen Dingen in Westafrika in der letzten Episode nachweisbar, in Sierra Leone, in Guinea und in Liberia, durch entsprechende Maßnahmen, aber möglicherweise auch selbstlimitierend, aber dann auch durch viel zu spät eingeleitete Maßnahmen, muss man sagen, sind die Fälle dann seit 2015 wieder zurückgegangen. Und es ist heute so, dass immer noch einzelne sporadische Fälle auftreten, aber man kann, glaube ich, sagen, dass das Gebiet jetzt wieder frei oder weitestgehend frei ist von den Ebola-Viren. Man muss aber davon ausgehen, dass das Ebola-Virus woanders wieder auftauchen wird. Es gibt unterschiedliche Varianten, sodass es auf jeden Fall sinnvoll ist, hier Impfstoffe weiterzuentwickeln, auch wenn jetzt aktuell kein akuter Bedarf ist. Auch wichtig, die Diagnostik weiter zu verbessern, auch vor Ort zu verbessern, um bei einem neuen Ausbruch entsprechend gewappnet zu sein. Wir haben, und das sehen Sie hier, die Union der Akademien, die Leopoldina und die Akademie für Technikwissenschaften, damals eine Stellungnahme zur Ebola verfasst, wo gerade diese Punkte, die ich eben schon genannt habe, eine Rolle spielt. Wir waren der Meinung, dass die Forschung ausgebaut werden muss, und zwar nicht nur die medizinische und naturwissenschaftliche Forschung, sondern auch die sozialwissenschaftliche Forschung. Es hat sich gezeigt, dass in den Ländern, in denen Ebola so stark ausgebreitet waren, vor allen Dingen dann Personen sich von den Verhaltensmaßnahmen dem unterworfen haben, wenn sie in ihrem ursprünglichen Dialekt, der zu Hause gesprochen wird, angesprochen wurden. Französisch und Englisch hilft dort nur bedingt. Das ist so eine der Lehren, die sich aufgetan hat. Dann ist es natürlich wichtig, die Ressourcen, wo sind diese Viren zu Hause, das zu wissen, den Lebenszyklus entsprechend zu beschreiben zu können, um auch die Anpassung an die entsprechenden Wirte beschreiben zu können. Und es gibt eben gute Ansätze in der Impfstoffforschung und hier weiterzumachen, das ist, hatte ich schon gesagt, sicher ganz wichtig. Ich bin relativ, ich will nicht sagen optimistisch, aber doch anders als vor 2 oder 3 Jahren noch etwas optimistischer gestimmt, dass auch die internationale Gemeinschaft, gerade auch die WHO, sich dort sehr viel stärker einsetzt, auch vor Ort dort tätig zu werden und hier das Wissen, was man hat, auch umzusetzen. Bei den Zika-Viren, das ist ein Ereignis, was momentan relativ häufig genannt wird, was auch noch nicht abgeschlossen ist. Es läuft auch ganz anders ab. Die Zika-Viren, wahrscheinlich ist es so, dass es eine hohe Zahl von Infektionen gibt, die ablaufen, asymptomatisch oder nur als leichte Erkältung wahrgenommen werden. Also insofern kann man die Fälle, die jetzt diagnostiziert sind, kann man die wenig heranziehen, um Vorhersagen zu machen, wie sich das Geschehen weiterentwickelt. Hier ist es ja so, dass vor allen Dingen die Mikrozephalie eine Rolle spielt, eine Erkrankung, Missbildung. Und das ist in der Tat so, dass hier Schwangere betroffen sind. Da scheint es eine Assoziation zu geben, wobei die Zahl relativ gering ist, weil eben die Durchseuchung in Südamerika, auch in Afrika hoch ist. Zika spielt eine große Rolle auch in der öffentlichen Debatte. Schwierig jetzt öffentlich hier Ratschläge zu geben, deshalb würde ich das vielleicht auch jetzt nicht so coram publico machen. Aber ich denke, man muss das Ereignis schon sehr ernst nehmen und es ist eine ernste Infektion, Infektionskrankheit und auch diese mögliche Korrelation zu Missbildung. Es gibt starke Indizien, die darauf hinweisen, dass hier eine Korrelation vorhanden ist. Das Virus selbst will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen darstellen, ist ein RNA-Virus. Wichtig ist vielleicht die Tatsache, dass es über Mücken, über Aedes Moskitos übertragen wird. Und das ist in der Tat etwas, was nicht neu ist. Bei der Malaria kennen wir das, auch bei Gelbfieber, bei anderen Infektionserkrankungen. So dass ein Forschungsschwerpunkt darin liegt, gerade diese Übertragung mit Hilfe von Vektoren näher zu beschreiben, näher kennenzulernen und möglicherweise hier zu intervenieren. Da gibt es Strategien, beispielsweise auch gentechnisch veränderte Insekten freizusetzen. Das ist sicherlich viel, was noch so in der Technikfolgeabschätzung, um es mal so zu sagen, dort besprochen werden muss. Aber das ist eine Möglichkeit, was auch für Malaria im Übrigen gilt, hier einzugreifen im Hinblick auf die Weiterverbreitung des Virus. Ist 1947 das erste Mal isoliert worden, aber man kann davon ausgehen, dass das Virus auch vorher schon vorhanden war und auch gelegentlich auf den Menschen übertragen wurde. Hier nochmal die Übertragung, wie wir uns das vorstellen, aber da sind noch viele Fragen auch offen, die bisher so in der Infektionsforschung nicht beantwortet werden können. Ich glaube aber, es ist ein gutes Beispiel, diese Zika-Virus-Infektionen, um die Relevanz der Infektionskrankheiten darzustellen. Es zeigt auch, wie ambivalent es ist, hier jetzt Ratschläge zu geben. Ich weiß, dass das Robert-Koch-Institut sich dort sehr stark engagiert momentan und auch eine sehr, wenn Sie auf die Homepage gehen, eine sehr ausgewogene Betrachtung darstellt in ihrer Darstellung. Also soweit diese beiden aktuellen Fälle, die, glaube ich, eindrücklich zeigen, auch die Aktualität der Infektionskrankheiten. Ich möchte auf ein Thema kommen, was ich schon gestreift habe, im Grunde die dritte Gruppe, wenn man so will, von Erregern, die eine Rolle spielen. Und das sind antibiotikaresistente Keime. Und da muss ich vielleicht etwas über Antibiotika zunächst sagen. Antibiotika mit die wichtigsten Medikamente, die wir im Medizinsystem haben. Wir haben alle in der Bankenkrise dieses Wort der Systemrelevanz gelernt. Es gibt also bestimmte Banken, die systemrelevant sind, die man nicht sterben lassen kann oder hat irgendwelche Konsequenzen. Aber für die Medizin sind die Antibiotika systemrelevant. Wenn man so will, ohne Antibiotika gäbe es keine Transplantationen, gäbe es keine Chemotherapie, wären viele Erkrankungen nicht heilbar. Insofern ist es ein Schatz, diese Antibiotika zu haben. Und es ist wichtig, neue Antibiotika zu entwickeln und vor allen Dingen auch gegen die Resistenzen, soweit möglich, etwas zu unternehmen. Hier Alexander Fleming, einer der ersten, der die Antibiotika beschrieben hat. Auch ein Naturwissenschaftler übrigens, auch so ein bisschen eine Zufallsentdeckung, die er gemacht hat, die dann aber sehr schnell aufgegriffen wurde und die dann im Zweiten Weltkrieg schon eine Rolle spielte, unter anderem um schwer verwundete Soldaten zu behandeln. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Typen von Antibiotika oder unterschiedlichen Präparaten, muss man sagen, von Antibiotika. Aber es ist so, dass die alle mehr oder weniger ähnliche Wirkprinzipien haben. Und das ist das große Problem im Grunde dabei, dass die Hersteller, die Entwickler von Antibiotika bisher im Grunde nur vier unterschiedliche Klassen haben beschreiben können. Und zwar Antibiotika, die gegen die Zellwand von Mikroorganismen, von Bakterien geht. Antibiotika, die die Proteinbiosynthese, also das Herstellen von Eiweißen, unterdrücken. Antibiotika, die auf die Nukleinsäuresynthese, also die DNA, die Replikation und die RNA gehen. Das sind die vier Klassen von Antibiotika, von ihren Targets her. Und man kann sich also leicht vorstellen, wenn hier Resistenzen auftreten, dass das eine oder andere Zielmolekül oder die Zielstruktur nicht mehr verwendet werden kann, dass dann sehr schnell sich solche Resistenzen weiterentwickeln. Es sind eine Reihe von resistenten Keimen beschrieben worden, gerade in der letzten Zeit. Und es zeigt sich immer wieder, ich würde fast sagen, es ist ein Naturgesetz, dass auf jedes neue Antibiotikum sehr schnell danach auch Resistenzen zu erwarten sind. Und das war bisher immer so. Das war übrigens auch so bei Antibiotika, die im Labor entwickelt wurden und die im Labor synthetisiert wurden. Auch da hat die Natur es innerhalb weniger Jahre geschafft, Resistenzen, Resistenzgene letztlich zu entwickeln, die übertragbar sind und die sich dann von einer Generation auf die andere übertragen haben. Nämlich ist es in der Tat so, dass diese Infektionserreger eine besondere Form von Plastizität des Genoms haben. Die Erbsubstanz ist eben hochgradig variabel und davon hängt ab, oder das ist die Ursache dafür, dass es immer wieder neue Krankheitserreger gibt oder neue Formen von schon bekannten Krankheitserregern, aber auch, dass es Infektionserreger gibt, die resistent sind gegen ein, aber auch gegen zwei und gegen drei Typen von Antibiotika. Und sehr interessant und vielversprechend. Wir haben uns in Würzburg lange mit dieser Frage beschäftigt, wie diese Gene übertragen werden. Wir wissen, dass es Gentransfer gibt, wie sich die Genome anpassen, wenn man so will, an einen hohen Grad an Plastizität, weil das letztlich eine treibende Kraft der Evolution ist im Hinblick auf diese Krankheitserreger. Interessant ist hierbei auch die Tatsache, ich will hier nicht im Einzelnen eingehen, aber das soll Ihnen nur einen Eindruck davon geben, wie viele Typen von Antibiotika oder wie viele Substanzen es gibt, trotz dieser engen Zielstrukturauswahl. Und es ist so, dass sich nach Einführung dieser Antibiotika sehr schnell dann diese Resistenzen entwickelt haben. Und das scheint mir doch ein von der medizinischen Seite sehr wichtiges Faktum. Ich möchte hier vielleicht ein Beispiel Ihnen geben, was in der letzten Zeit eine Rolle gespielt hat. Und zwar ist das die Cholestin-Resistenz bei bestimmten Keimen, gramnegativen Keimen. Das ist auch durch die Presse gegangen vor etwa 4-5 Wochen. Und zwar ist Cholestin ein Antibiotikum, ein sehr altes Antibiotikum, was wieder neu entwickelt wurde, weil es hier lange Zeit keine Resistenzen gab und man gehofft hatte, dass man mithilfe dieses Antibiotikums gerade dann Patienten therapieren kann, wenn andere Substanzen entweder nicht appliziert werden können aus verschiedenen medizinischen Gründen oder wenn eben hier Resistenzen vorliegen. Und es ist jetzt seit einiger Zeit bekannt, dass auch dieses Cholestin solche Resistenzen ausbilden kann. Und das ist sozusagen ein Warnschuss, wenn man so will. Und es sind jetzt die ersten Berichte, nachdem man schon aus verschiedenen Ländern, das wusste, die ersten Berichte aus den USA und aus England überliefert. In Deutschland ist es bekannt, seit anderthalb Jahren wissen wir, dass es solche resistenten Keime gibt. Und es ist eben nach wie vor nicht möglich, diese Resistenz zu kurieren sozusagen oder diese Resistenzgene auszuschalten. Soweit also ein bisschen die aktuelle Situation im Hinblick auf Antibiotika und Antibiotikaresistenzen. Ich möchte jetzt vielleicht nicht nur das beschreiben, nachdem wir erst in der Geschichte waren, dann sozusagen den Status quo beschrieben haben, sondern möchte so ein bisschen nach vorne gucken, was können wir tun bei dieser Situation und was gibt es für neue Möglichkeiten, möglicherweise auch, wenn man jetzt sich mit Infektionsforschung, mit Infektionsmedizin beschäftigt. Zum einen ist es klar, dass ein Bedarf besteht an neuen Substanzen, auch an neuen Prinzipien, aber vielleicht erstmal neue klassische Felder der Infektionsforschung, das heißt neue Antiinfektiva, also neue Antibiotika, aber auch neue Medikamente, die gegen Viren beispielsweise helfen. Da wäre ich noch etwas näher eingehen. Effektive Impfstoffe sind natürlich wichtig. Wir haben das bei Ebola eben gehört, aber es gibt ein breites Spektrum. Auch die großen weltweit vorkommenden Volkskrankheiten, die ich zum Anfang genannt habe, Tuberkulose, auch die Malaria, auch hier haben wir keine guten Impfstoffe oder Impfstoffe, die breit eingesetzt werden können. Diagnostik ist wichtig, vor allen Dingen auch schnelle Diagnostik, einfach um schnell reagieren zu können. Dann sind Überwachungsstrukturen, wir sprechen von Surveillance, wichtig, also die Frage zu beantworten, bestimmte Viren, Hepatitis beispielsweise, wie häufig tauchen sie auf, wo tauchen sie auf? Und hier ist es wichtig, weltweit zu agieren, nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, die Methoden anzugleichen weltweit. Das ist etwas, was lange versäumt wurde, was jetzt aber durch die Geschehnisse der letzten Jahre von der Weltgesundheitsorganisation vorangetrieben wird. Also diese Überwachungsstrukturen sind wichtig. Und eine stabile Infrastruktur. Wir haben das mehr oder weniger, auch wenn vieles verbessert werden kann in unseren Ländern, aber gerade in den Ländern des Südens, Afrika, Südamerika, ist es wichtig, eben auch vor Ort zu diagnostizieren, auch vor Ort Infektionskliniken zu haben. Und hier ist ein großer Bedarf im Hinblick auf diese Strukturen, große Aufgabe für die Weltgesundheitsorganisation und letztlich auch für die reichen Staaten und reichen Länder des Nordens, hier etwas zu tun. Wenn man jetzt fragt, welche neuen Ansätze, um wieder auf Antiinfektiva und Antibiotika zu kommen, welche neuen Ansätze gibt es? So gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die in der Forschung verfolgt werden. Auch neue Ansätze, die durchaus schon in die Kliniken hineingetragen werden. Wichtig ist, nach neuen Quellen zu suchen, neue Naturstoffe, einfach neue Quellen aufzutun, um neue Verbindungen zu generieren. Hier ist es zu einem, wenn man so will, einer Renaissance der Naturstoffchemie gekommen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Deutschland große Tradition hat, München auch, wenn ich an Herrn Steglich denke zum Beispiel und andere, die hier auf dem Gebiet gearbeitet haben oder noch immer arbeiten. Antimikrobielle Peptide, das sind kleine Eiweiße, die von Zellen ausgeschickt werden können und die man theoretisch, wenn man so will, verwenden könnte und vielleicht auch verwenden wird in der Zukunft, um Infektionen zu behandeln. Hier sind viele technische Details im Grunde wenig geklärt. Eine interessante Richtung, das ist die sogenannte Bakteriophagentherapie. Und zwar hat das damit zu tun, dass menschliche Zellen beispielsweise befallen werden können von Viren und versetzt werden können. Bakterien können auch von solchen Bakterienviren, die wir als Bakteriophagen bezeichnen, attackiert werden. Und diese Bakteriophagen haben dann die Fähigkeit, die Bakterien zu lysieren, sie sozusagen aufzulösen. Und nun kann man sich natürlich gut vorstellen, dass man solche Bakteriophagensuspensionen verwendet, um in eine Infektion zu gehen, beispielsweise eine Infektion auf der Haut, um dort Infektionsherde zu bekämpfen, Bakterien zu bekämpfen. Das steht hinter dieser Bakteriophagentherapie, die einige Erfolge zu verzeichnen hat, die aber flächendeckend nicht eingesetzt wird, einfach weil zu wenig klinische Erfahrung und zu wenig von der Klinik her angesehen wurde. Aber ich denke, eine Richtung, die uns weiter beschäftigen wird. Und dann die sogenannten Pathoblocker. Dahinter steckt das Prinzip von Louis Pasteur, der als erster es geschafft hat, aggressive Krankheitserreger umzuwandeln in harmlose Erreger. Und so etwas, wenn man so etwas mit Medikamenten machen könnte, beispielsweise die Toxine unschädlich zu machen, dann hätte man eine gute Möglichkeit, aus schlechten Bakterien, wenn man so will, gute zu machen, oder schlechten Viren, wenn man so will, gute zu machen. Das ist eine Richtung, die international sehr stark bearbeitet wird, gerade in Kanada, wo man an Nutztieren schon erste sehr gute Erfolge erreicht hat. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Antikörper einzusetzen, das ist etwas, was Emil von Behring schon gemacht hat. Und da tut sich sehr viel in der Wissenschaft, ist im Grunde eine klassische Therapie fast, die hier zu nennen wäre. Dann die wirtseitige Therapie, und zwar hat das damit zu tun, dass Infektionserreger, wenn sie jetzt auf den Menschen oder auf ein Tier übertragen werden, zunächst eine Eintrittspforte passieren müssen. Das kann der Nasenrachenraum sein, das kann der Magen sein. Und hier sind es häufig Strukturen in diesen Organen, sogenannte Rezeptoren, die zunächst angesteuert werden. Wenn man die jetzt im menschlichen Körper beispielsweise mit Hilfe von Antikörpern oder mit anderen Möglichkeiten ausschalten könnte, dann würden diese Infektionserreger sich nicht vermehren können. Also im Wirt, eine wirtseitige Therapie, auch etwas, was sich sehr stark entwickelt, kleine RNAs. Und dann möchte ich noch etwas sagen zu diesem jetzt sehr häufig verwendeten und immer wieder diskutierten Prinzip CRISPR-Cas oder CRISPR-Cas9. Ein, wie viele von Ihnen wissen, ja vor 3-4 Jahren das erste Mal beschriebenes Prinzip, das mit deren Hilfe man sehr spezifisch Gene attackieren kann, austauschen kann oder auch einfach nur Mutanten einsetzen kann. Und das Prinzip ist bei sehr vielen unterschiedlichen Spezies, findet es Verwendung. Und es sind jetzt erste Berichte erschienen im vergangenen Monat, eine Arbeit aus der Tel Aviv University in PNAS, wo das erste Mal gezeigt wurde, dass man auch Gene, die Resistenzfaktoren gegen Antibiotikaresistenzen determinieren, ausgeschaltet werden können. Und wenn das also Schule machen könnte, dieses CRISPR-Cas-Modell einzusetzen, so wäre das sicherlich etwas, was in der Zukunft sehr großes Potenzial hätte. Und dass ich den Konjunktiv immer nehme, zeigt Ihnen, dass es noch nicht so weit ist, aber das könnte in 2-3 Jahren so weit sein, dass das dann in die Klinik auch flächendeckend eingeführt werden könnte. Das hat sich relativ stark auch in der Presse niedergeschlagen. Und hier kann man beispielsweise auch Bakteriophagen verwenden, die ich vorhin schon erwähnt habe, die solche CRISPR-Cas-Strukturen tragen und mit deren Hilfe man dann Resistenzgene ausschalten könnte. Also es gibt eine Reihe von modernen, neuen Techniken, neuen Verfahren, die teilweise erst in der experimentellen Stadium sind, die aber auch einige von denen, wenn ich an Antikörper denke, ohnehin, aber auch wirtseitige Therapien, die in die Klinik hineingetragen werden. Ich möchte jetzt zum Schluss vielleicht etwas noch sagen über die Infektionen, diese gesellschaftliche Seite ansprechen und die Seite der Politik, Infektionen jetzt auch stärker, um sie stärker zu bekämpfen. Das sollte sozusagen das Ziel sein der Wissenschaftscommunity, das auch hineinzutragen in die Gesellschaft, in die Politik. Hier wäre Rudolf Virchow zu nennen, der ja selbst Reichstagsabgeordneter lange Zeit war und der geschrieben hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Also er hat als Mediziner sehr selbstbewusst agiert und es hat natürlich etwas zu tun, das habe ich zum Anfang meines Vortrages schon versucht darzustellen, dass Medizin und Politik durchaus etwas miteinander gemeinsam haben. Und ich möchte vielleicht etwas berichten über unsere Arbeit als nationale Akademie, die wir Politikberatung auch vor allem international agieren sollen. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben vom Bund und Ländern und was wir da im Hinblick auf Antibiotika und diese Infektionsproblematik gemacht haben. Das würde ich Ihnen gerne in den letzten 5 Minuten darstellen. Wir haben einmal im nationalen Kontext hier gearbeitet, haben sehr früh zusammen mit der Akademie in Hamburg eine Stellungnahme, also sehr früh, das war vor 3 Jahren, aber da war die Diskussion noch nicht ganz so weit wie jetzt, haben eine Stellungnahme veröffentlicht, die relativ stark auch nachgefragt wurde. Und hier haben wir vor allen Dingen eine Forschungsagenda auch dargestellt. Genomforschung verbessern, Naturstoffforschung, die ökologische Seite muss man sich angucken, sozioökonomische Forschung und die Etablierung eines sogenannten runden Tisches. Wir waren bisher 3-mal zusammen, sowohl Vertreter der Wirtschaft, der Politik, Herr Schütter als Staatssekretär, aus den Ländern waren Mitglieder und Wissenschaftler. Und wir haben eine ganze Reihe dort diskutieren können, vor allen Dingen auch neue Modelle, wie man jetzt auch in Unternehmen in die Lage versetzen kann, sich stärker auf diesem Gebiet zu engagieren. Das muss natürlich auch irgendwie organisiert werden. Und diese Stellungnahme, wie gesagt, die hat damals relativ starkes Interesse gefunden. Es ist im Koalitionsvertrag dann diese Problematik aufgeführt worden. Es gibt eine Reihe von Programmen mittlerweile, die in den letzten 1,5-2 Jahren initiiert wurden vom Gesundheitsministerium, sodass das Thema in der Politik verankert ist und es auch eine Reihe von Förderschwerpunkten jetzt gibt. Und das hat sich möglicherweise etwas auch strukturieren lassen durch diese Stellungnahmen, die wir gemacht haben. Im internationalen Kontext ist natürlich auch wichtig, Infektionen kennen keine Grenzen und Infektionen sind überall zu finden. Es gibt eine Stellungnahme beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Das in Davos, das World Economic Forum beschäftigt sich damit als durchaus ein Thema, was, wenn man da etwas genauer hinguckt, international sehr stark gefragt wird. Sie haben möglicherweise noch in Erinnerung, dass im September in der UN-Vollversammlung die neuen Nachhaltigkeitsziele, nachhaltiger Entwicklung des Planeten, die Sustainability Development Goals, ist in englischer Sprache, verabschiedet worden. Und bei diesen Goals, bei diesen Zielen, die sich die Menschheit über die UN gesetzt hat, spielt eben dieses Thema Gesundheit eine zentrale Rolle. Und es hat eben auch nicht nur abstrakt dieses Thema Gesundheit, sondern es sind sehr konkret auch die großen Infektionskrankheiten hier genannt worden, die weiter bearbeitet werden müssen, eben gerade Tuberkulose, gerade auch Malaria, aber auch die sogenannten vernachlässigten Erkrankungen, die in den Tropen sehr häufig vorkommen. Und hier ist das nochmal dargestellt, HIV/AIDS. Also durchaus ein Thema, was in den nächsten 15 Jahren, so lange gelten die und jedes Jahr wird bei der UN-Generalversammlung jetzt Rechenschaft gegeben, wie läuft das bei den Zielen, sodass dieses Thema Antibiotika, Antibiotikaresistenzen, Infektionen durchaus auf der Tagesordnung ist. Wir haben uns auch mit dieser Frage beschäftigt und haben dieses Thema Antibiotika auch versucht, in die UN mit hineinzutragen. Dann wissen Sie, gerade in München, in Elmau war letztes Jahr das G7-Treffen und da sind wir gebeten worden, zusammen mit den anderen 6 Nationalakademien Themen vorzubereiten aus dem Wissenschaftsbereich. Und wir haben 3 Themen genannt und das einmal waren das Infektionskrankheiten, dann diese vernachlässigten Tropenerkrankungen und Zukunft der Ozeane, was jetzt keine so stark infektionsbiologische, aber doch auch eine wissenschaftliche Fragestellung ist. Wir haben diese Stellungnahmen zusammen mit meinen 6 Kollegen aus den anderen G7-Staaten der Kanzlerin überreicht und es ist in der Tat auch so gewesen, dass diese Themen dann im Abschlusskommuniqué vorkommen und durchaus auch eine gewisse Bedeutung dann in der Berichterstattung hatten. Und in dieser Abschlusserklärung waren eben Antibiotikaresistenzen mehrfach erwähnt worden und auch diese vernachlässigten Tropenerkrankungen. Jetzt ist natürlich wichtig, die Fackel, wenn man so will, weiterzutragen. Es reicht nicht aus, jetzt einmal so Interesse geweckt zu haben in der Politik, sondern wir versuchen, dieses Thema eben weiter auf der Tagesordnung zu halten. Beispielsweise auch in diesem Jahr bei dem G7-Meeting in Japan wo wir auch gebeten sind, mit der Japanischen Akademie und mit dem Science Council for Japan Themen zu identifizieren. Und da ist dieses Thema auch nochmal als wichtig platziert worden. Und ich hoffe, dass auch G20, das wird nächstes Jahr in Hamburg stattfinden, sich mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Wir würden jedenfalls sehr dafür sein, dass das der Fall sein könnte. Was gesellschaftliche Prozesse angeht, so kann ich nicht so sehr viel im Einzelnen darstellen, aber wichtig ist natürlich immer wieder Angebote auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Ich habe hier mal die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die eine Kampagne gemacht hat. Und es gibt eine ganze Reihe von Botschaften, die sozusagen in diesem Kontext zu sehen sind, der Europäische Antibiotikatag. Und sehr gut war natürlich im vergangenen Jahr für dieses Thema die Tatsache, dass die Nobelpreise für diesen Bereich vergeben wurden. Herr Omura, der auch Mitglied bei uns ist, schon lange aus Japan, der den Nobelpreis bekommen hat, und Campbell und dann die Frau Yo-Yo Tu aus China, die ein Malariamittel entwickelt hat. Also es ist durchaus auch eine Wahrnehmung auf dieser Ebene da. Ich glaube, hat auch sehr vielen nochmal gezeigt, wie wichtig das Thema ist und wie spannend das letztlich auch ist von der wissenschaftlichen Seite. Das war sozusagen der letzte Punkt, und ich würde gerne vielleicht drei Punkte zusammenfassen. Wir haben gesehen, denke ich, der Kampf gegen Infektionskrankheiten benötigt intensive Forschung, Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung. Und ich habe versucht, Ihnen einige Trends auch darzustellen, die sich gerade in den letzten Jahren entwickelt haben. Politik und Gesellschaft müssen hier neue Modelle der Kooperation entwickeln, auch der Interaktion, gerade im internationalen Bereich ist das wirklich. Und letztlich verdeutlichen diese Prozesse auch den Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Das ist ein gutes Beispiel, denke ich, diese Infektionskrankheiten hier in diesem Kontext zu erwähnen. In diesem Sinne danke ich Ihnen trotz des Wetters und den Schweißausbrüchen dafür, dass Sie so geduldig zugehört haben. Und ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Dankeschön.
Der Mikrobiologe Jörg Hacker war das mit einem Vortrag über den Umgang mit der Bedrohung durch neue und wieder auferstehende Infektionskrankheiten. Nach dem Vortrag hatte das Publikum in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und drei davon können wir jetzt noch hören. Bei der ersten Nachfrage ging es nochmal um Antibiotika, und zwar um deren Einsatz in der Landwirtschaft.
Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Wie bedrohlich schätzen Sie die Gefahr für die Wirksamkeit von Antibiotika durch den häufig sehr sorglosen Einsatz von Antibiotika, auch von Mehrfachantibiotika, in der Landwirtschaft ein? Mhm. 2014 wurden, glaube ich, in Deutschland alleine 1700 Tonnen Antibiotika in der Veterinärmedizin eingesetzt. Letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen. Wurden letztes Jahr, glaube ich, auch Rahmenbedingungen ein kleines bisschen verschärft. Ist das in Ihren Augen ausreichend und ja, so im Gesamtgefüge der Bedrohungen, wie schätzen Sie diesen Faktor ein?
Nee, danke schön. Sehr wichtiges Thema. Wir sprechen eigentlich von One Health, eine Gesundheit. Und dazu gehört Tiergesundheit. Dazu gehört, wenn man so will, auch Pflanzengesundheit. Antibiotika werden auch verwendet, beispielsweise in der Gemüsezucht, im Obstanbau und natürlich die Humanmedizin. Also alles drei, Tier, Mensch, Pflanze, gehören zusammen. Und ich sehe das schon als ein großes Problem. Es ist allerdings so, dass diese Tiermast, die man lange Zeit verwendet hat, dass die verboten ist mittlerweile in der EU. Da gibt es auch Durchführungsbestimmungen. Einige Länder waren relativ früh, Dänemark beispielsweise, hat sich sehr früh hier geöffnet. Und ich würde mal sagen, die Situation ist besser geworden. Aber es ist noch nicht so, dass man sagen kann, sie ist in der Richtung, hat sich das Spektrum eröffnet, wie wir es jetzt als sinnvoll ansehen. Aber das ist nicht nur ein Thema der Veterinärmedizin, sondern auch in der Humanmedizin sieht man in Ländern, die geringen Antibiotika-Verbrauch haben, die haben auch eine geringe Resistenzrate. Länder, die sehr viel verbrauchen, haben eine relativ hohe Resistenzrate. Und es gibt durchaus Transfer von Krankheitserregern, auch von Resistenzgenen von Tieren auf den Menschen. Das ist gezeigt worden. Also gerade das Robert-Koch-Institut hat da viel gemacht. Aber es gibt auch die andere Richtung. Es gibt durchaus auch Erreger, die zunächst beim Menschen vorgekommen sind und die dann beim Tier vorkommen. Also es ist in dem Sinne keine Einbahnstraße. Aber Sie haben völlig recht, ich konnte jetzt nicht alle Dinge ansprechen, die in dem Kontext wichtig sind. Aber diese Problematik, One Health, eine Gesundheit und gemeinsam da zu agieren, die ist sehr wichtig. Und es zeigt sich in der Tat, Länder, die das wenig umsetzen oder kaum bisher umgesetzt haben, dieses Verbot der Mast, die haben auch die höchsten Resistenzraten. Dass da ein Zusammenhang passiert, ist ohne Zweifel richtig.
Herzlichen Dank für diesen sehr schönen Überblick. Ich bin sehr froh, dass Sie zum Schluss auch Virchow erwähnt haben, der letzten Endes gesagt hat, Armut und Krankheit hängen zusammen. Ja. Das hat ihm ja auch Lehrverbot in Berlin und in Würzburg eingebracht, weil das politisch nicht opportun war. Also wir sehen, wie aktuell solche Statements auch heute sind. Und dann, das hat 50 Jahre gebraucht, bis die Antibiotika durch alle möglichen Ereignisse wieder den Stellenwert bekommen haben, den sie Infektionskrankheiten, den sie eigentlich brauchen. Also das ist wirklich ein hoffnungsvoller Blick. Aber man darf nicht vergessen, dass letzten Endes die Armut die Krankheit verursacht, gerade im Bereich Infektionskrankheiten. Und vieles von dem, was heute hier neu kommt, frage ich mich, inwieweit es dahin kommt, wo es wirklich auch gebraucht wird.
Ja, ja. Nee, danke schön. Und gerade, dass Sie das auch nochmal sagen, es ist natürlich wichtig, die Medikamente, die da sind, sinnvoll einzusetzen und dass sie da eingesetzt werden, wo sie auch wirklich benötigt werden. Deshalb eben auch vor Ort diese Kapazitäten aufzubauen, nicht?
Ich war sehr beeindruckt durch einen Satz in einem Buch für Mikrobiologie von einem englischen Autor. Er sagte, zellenmäßig, wir sind nur ein Zehntel, weil wir sind so dicht besiedelt von Bakterien. Und können Sie sich vorstellen, dass in der Zukunft ein Patient ausgestattet mit Mikrobiom, Metabolom und Genom zu dem Arzt geht und der Arzt entscheidet über die Diät, Lebensart und so weiter.
Ja, danke. Das ist ein interessanter Aspekt. Diese Mikrobiom-Situation, Mikrobiomforschung konnte ich jetzt auch nicht ansprechen. Sie haben völlig recht. Wir haben auf eine Körperzelle kommen 10 Mikroben und kommen wahrscheinlich sogar 100 Viren, also wenn man das auch noch dazu zählt. Und das Mikrobiom zu verändern und hier in Richtung schwerer Erkrankungen, die durchaus vom Mikrobiom ausgehen können, das ist eine Richtung, die auch relativ neu ist. Man weiß, dass man über sogenannte Probiotika, das weiß man schon relativ lange, dass da eine Möglichkeiten der Intervention gibt. Allerdings ist die wissenschaftliche Grundlage nicht so stark gelegt bisher, wie wir das uns vorstellen. Aber durch diese Mikrobiomforschung, das muss ich sagen, erwarte ich mir auch relativ viele neue Erkenntnisse. Das subsumiert sich so ein bisschen unter Genomforschung, die ich erwähnt habe. Aber es ist ein ganz neuer Ansatz und man muss das Mikrobiom als weiteres Organ, wenn man so will, verstehen. Ich glaube, so würden Sie das auch sagen nach Ihrer Einlassung. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Danke.
Infektionen und Gesellschaft, das war unser Thema heute hier im Hörsaal. Vorgetragen hat der Mikrobiologe und Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Jörg Hacker. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 27. Juni 2016 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Habt ihr noch einen schönen Sonntagabend und bleibt gesund.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.